Was ist denn Zeit für Sie, dass Sie sich damit sogar in Form von einem Dokumentarfilm beschäftigt haben?
Naja, ich bin Freiberuflerin und da hat man natürlich auch seine eigene Zeit. Man hat Momente, wo man ganz viele Abgabetermine auf einmal hat, dann auf einmal erstreckt sich die Zeit lange und leer vor einem, weil man keinen Job hat und dann fängt man sofort an zu denken, ups, ich muss jetzt aber produktiv sein, ich muss sofort ein neues Projekt suchen und ich glaube, das haben wir in gewisser Weise alle. Wir haben inzwischen das Gefühl, Zeit ist so sehr Geld, dass wir keine Sekunde verschwenden sollten, dass wir immer irgendwas Nützliches tun sollten. Also entweder arbeiten wir, das heißt, wenn wir arbeiten, verkaufen wir praktisch unsere Zeit für einen Lohn. Das ist ja eigentlich ein direkter Austausch. Und dann mit dem Geld machen wir dann vielleicht wieder was anderes, kaufen uns wieder Zeit. Aber ich glaube, dass wir das inzwischen auch in unserer Freizeit schon so im Kopf haben, dass wir dann denken, okay, jetzt sollte ich vielleicht noch Sport machen oder vielleicht sollte ich noch eine Sprache lernen oder vielleicht kann ich hier noch was Nützliches machen. Und da sehe ich halt eben halt auch die Gefahr, dass man anfängt, Momente, die man vielleicht als Mensch einfach auch braucht, mal loszulassen, inzwischen schon auch mit dieser Brille sich anschaut. Und ich sage, könnte ich nicht was Nützlicheres machen? Und ich glaube, daher kommt teilweise dann auch dieses Stressgefühl, weil wir uns gar nicht mehr das Recht einräumen, auch mal nichts zu tun. Was heißt eben halt auch schon nichts? Nichts kann ja auch heißen, dass man sich mit Freunden trifft, dass man jemandem mal zuhört, dass man einfach mal schön sich Zeit nimmt, was zu essen oder so. Also das sind ja auch Definitionsfragen, aber im Moment ist das wirklich so das Mantra dieser Zeit, Zeit ist immer Geld und da fühlen wir uns verpflichtet, drauf aufzupassen.
Und das ist auch so ein bisschen der Ausgangspunkt Ihres Dokumentarfilms, der fast schon perfide Momente aufzeigt, wie in unserem Alltag immer mehr Zeit uns gestohlen wird, wo man zunehmend selbst angehalten ist, da zu arbeiten, dass man zum Beispiel am Flughafen sein Ticket erhält, das muss man dann selber ausdrucken oder aber man soll doch Online-Banking betreiben, statt bei der Bank sich da auch die Expertisen eigentlich darüber abzuholen. Was ist das, was uns da außerdem noch die Zeit steht oder warum beginnen Sie Ihren Film auch genau mit diesen Momenten?
Na, damit hat das wirklich für mich angefangen. Mir ist irgendwann aufgefallen, dass wir eigentlich von Zeitdieben sozusagen überall umgeben sind, die uns hier mal 5 Minuten und da mal 10 Minuten klauen sozusagen. Also eben das Beispiel mit dem Flughafen. Inzwischen ist es ja schon normal, dass man seine eigene Bordkarte ausdruckt und den Koffer irgendwo eincheckt. Aber bei meinem letzten Flug zum Beispiel habe ich jetzt schon gesehen, dass man auch inzwischen den Gepäckstreifen schon das Etikett schon zu Hause vorher drucken soll und dass bei der Sicherheitsschranke gar niemand mehr steht, sondern nur noch Maschinen. Eine Freundin hat mir neulich erzählt, sie waren in einem Sushi-Restaurant und da wurden einem einfach nur die Zutaten an den Tisch gebracht und es wurde sozusagen als Spaßfaktor die Idee verkauft, dass man jetzt ein Sushi selber macht. Und es gibt einfach immer mehr Beispiele und das fiel mir irgendwann auf und inzwischen ist es ja auch so, das sind jetzt sozusagen die Zeitdiebe, wo ich denke, wo man vielleicht auch ein bisschen Widerstand allmählich mal entwickeln sollte, weil das ja Zeit ist Geld auch für die Firmen, die dadurch ja dann wirklich Personen einsparen und wir tun ja praktisch die Arbeit von jemand, der früher mal dafür bezahlt worden ist und das kostet dann natürlich auch Arbeitsplätze. Aber natürlich gibt es auch sozusagen Zeitdiebe, wo wir unser eigener Zeitdieb sind. Zum Beispiel, alle beschweren sich ja immer, dass keine Zeit da ist, aber es scheint ja, wenn man den Experten glauben kann, dass wir bis zu 4 Stunden auf den sozialen Netzwerken sind jeden Tag und die Zeit muss man ja auch erstmal finden. Und das ist so ein Widerspruch, also wo wir vielleicht auch an uns selber auch schauen sollten. Aber beides zusammen ergibt natürlich, dass irgendwie wirklich der Tag dann einfach weg ist irgendwann. Und man hat das Gefühl, man hat nicht genug getan oder dass für die wichtigen Dinge eben keine Zeit übrig geblieben ist.
Und wenn wir so über die Zeitdiebe sprechen, dann gibt es in Ihrem Film auch den Moment, wo so eine Gruppe von Menschen darüber nachdenkt, was sind denn Zeitdiebe? Und da kommt dann so das Argument, dass Schlaf auch ein Zeitdieb ist. Also die Menschen, die mehr schlafen müssen, so 8-9 Stunden, haben ja da eigentlich einen Nachteil gegenüber denen, die nur 6 Stunden Schlaf brauchen, um fit zu sein. Und die Leute, die dann nämlich, also als ob Wachsein nur der Moment ist, wo man quasi Zeit hat und Schlaf der Moment, wo einem Zeit genommen wird. Das klang für mich irgendwie wie so eine, wie weit diese Zeit schon zu einer wertvollen Marktressource geworden ist, dass man sich, dass nun auch Schlaf eben, da man sich da nicht wirklich verwerten kann, schon quasi als Zeitdieb angesehen wird. Was haben Sie denn da noch in der Hinsicht für Erfahrungen gemacht bei Ihrer Recherche? Sie sind ja in vielen Ländern dazu rumgereist, wie Menschen darüber nachdenken, was für sie der Zeitdieb ist.
Ja, also zum ersten Mal war diese Situation mit diesem Workshop sehr interessant. Also wir haben im Rahmen des Films sozusagen einen eigenen Time-Management-Workshop abgehalten mit einer erfahrenen Expertin, die solche Workshops leitet. Und mir ist zunächst erstmal aufgefallen, wie schuldig die Leute sich gefühlt haben. Also dass mir eine junge Frau, die Anfang 20 ist, sagt, dass sie das Gefühl hat, sie sollte nicht schlafen, weil sie sonst was verpasst oder weniger tut als die anderen. Das war schon ein einschneidender Moment. Und eine andere Teilnehmerin sagte, dass sie sich gar nicht mehr entspannen kann, weil sie gar nicht mehr weiß, was das ist. Und jemand anders fühlte sich schuldig, weil sie nicht jeden Abend ihre komplette Liste abgearbeitet hatten. Jemand anders meinte, ja, ich verliere immer Zeit, wenn ich in den Laden gehe. Und also es waren ganz viele kleine Momente, die eigentlich viel mit Freizeit auch zu tun hatten, die wir uns eigentlich früher genommen hätten. Und da sieht man einfach, wie weit das schon eingedrungen ist. Und das ist auch interessant, also im Film gibt es ja auch dann eine Szene zu einem russischen Experiment, wo einfach ganz klar der Schlaf zum Beispiel jetzt auch schon angegangen wurde, also wo auch ein Experte, Jonathan Crary, ganz klar sagt, also für die Firmen ist das einfach absurd, dass wir irgendwie 8 Stunden pro Nacht irgendwie gar nichts tun für die Zeitökonomie und das muss man jetzt ändern sozusagen. Also er ist natürlich dagegen, aber er erzählt uns dann von einem russischen Experiment, wo Spiegel im All aufgehängt werden sollten, die einfach den Tag verlängern sollten, also das Tageslicht verlängern sollten, damit wir irgendwie mehr arbeiten können oder mehr Zeit zum Ausgehen und zum Konsumieren haben. Und es gibt, also das war jetzt auch nicht nur ein reines Science-Fiction-Hirngespinst, sondern die sind wirklich irgendwann mal losgeflogen und haben dann ein Pilotprojekt dazu gemacht, von dem es auch Bilder gibt, die es zu sehen gibt. Das ist jetzt so ein bisschen mehr auf der schrägen Seite, aber man hat ja auch schon zum Beispiel jetzt die ersten Versuche, wo man zum Beispiel dann nachts seine Gesundheitsdaten praktisch messen lässt. Also es gibt dann schon so kleine Dinge, wo unsere Zeit, unser Schlaf auch wirklich schon so ein bisschen angeknabbert wird in der Richtung. Und ich weiß nicht, wie weit das demnächst wirklich noch ein weiterer Markt werden wird. Wo es schon ganz konkret geworden ist, ist zum Beispiel in Japan, wo die Leute wirklich teilweise wirklich bis Mitternacht jeden Tag arbeiten, wo man seinen Urlaub nicht nimmt, wo also Burnout ganz weit verbreitet ist, weil man sich eben der Firma verpflichtet fühlt. Die haben dann dort sogar ein eigenes Wort, das heißt Karoshi. Karoshi ist Tod durch Überarbeitung und es soll wirklich irgendwie 10.000 Fälle im Jahr geben und inzwischen hat das sogar der Gesetzgeber dort erkannt, weil das wirklich ein nationales Problem geworden ist. Interessanterweise ist es natürlich, wenn man jetzt Karoshi einfach mal nicht mit Tod durch Überarbeitung übersetzt, sondern sowas wie Burnout, dann ist es natürlich auch was wir auch inzwischen haben. Und in dem Zusammenhang ist es zum Beispiel auch interessant, dass es in den Staaten zum Beispiel gar kein Gesetz für keine Vorrichtung für Urlaub gibt. Also dort wird auch davon ausgegangen, dass man das ganze Jahr durcharbeitet. Also es ist nicht nur ein japanisches Problem, aber unsere Zeit ist eben so wertvoll, dass es inzwischen halt teilweise eben auch an die Gesundheit geht. Ein anderer Fall im Film ist, dass es Firmen gibt, die ich jetzt eher in Entwicklungsländern erwartet hätte, aber in den Staaten auch gefunden habe und auch teilweise in Europa, dass einige Firmen, die Angestellten nicht mehr auf die Toilette gehen lassen. Oder dass man eben sich ausloggen muss und dann kommt man wieder rein. Also praktisch die Pause wird dann eben vom Lohn abgezogen oder dass in irgendwelchen Callcentern jemand auf die Toilette geht. Aber wenn man wiederkommt, dann wird praktisch, da stellt der Manager sich hin und beschwert sich und sagt, sie sind ja schon wieder so lange gewesen. Also da findet auch gerade so ein richtiger Krieg gegen die Toilettenpause statt, als ob diese 5 Minuten eben wirklich die ganze Produktion durcheinander bringen würden und die Produktivität erniedrigen würden.
In Ihrem Film sieht man da ja auch, dass genau diese Diskussion um die Toilettenpause begann in der Geflügelindustrie in den USA, wo Arbeiter und Arbeiterinnen nur 7 Minuten pro Tag auf die Toilette durften. Und das war so das Beispiel aus dem 20. Jahrhundert, das eben heute, ja, wie Sie sagen, nicht anders ist. Beispielsweise auch bei Amazon-Beschäftigten hier in Deutschland wird die Toilettenzeit mit datiert. Und dann, wenn da zu viel sozusagen angefallen ist, gibt es da auch Warnungen per Schreiben und so. Also die Toilettenzeit irgendwie auch als Ausdruck einer perversen Entwicklung der Ökonomisierung von Zeit, die ja einen Ursprung hat. Und genau diesen zeigen Sie auch mit Ihrem Film. Also Sie haben da auch einen weiten historischen Rückblick darauf, als es eben noch nicht diese einheitliche Zeit und die Einteilung in Zeitzonen gab und als die Ressource Zeit noch gar nicht diesen hohen Marktwert hatte, die sie heute hat. Und das Ganze begann eben vor allem mit der industriellen Industrialisierung dann. Wo fangen Sie da an? Also in vor der Industrialisierung, in was für einer Zeit sozusagen lebte man da? Also welchen Stellenwert hatte damals Zeit? Was haben Sie da herausgefunden?
Naja, wir finden das eben heutzutage ganz normal, dass Zeit Geld ist, dass man immer weiß, genau wie viel Uhr es gerade ist, bis auf die Sekunde. Und im Film gehen wir halt mal kurz zurück und sagen, es war ja eigentlich nicht immer so. Man muss sich ja daran erinnern, dass wir nicht so geboren sind. Und das ist auch kein Zufall, dass man zum Beispiel die Uhr wirklich langsam in der Schule lernen muss. Das ist gar nicht so leicht für die Kinder am Anfang. Also das heißt, das ist gar nicht automatisch im Kopf drin, sondern das ist eine kulturelle Geschichte, die wir jetzt gerade, also im Moment leben wir eben so, aber das war nicht immer so. Früher zum Beispiel wurde die Zeit zwar ungefähr festgestellt, man wollte sich ja schon irgendwie treffen, also zum Beispiel diverse Dörfer, die hatten dann die Kirchenuhr, Kirchenturmuhr, und dann wurde eben geguckt, wie der Sonnenstand war mittags um 12 und dann wurde das so ungefähr eingestellt. Und die Stadt nebenan hatte vielleicht das Gleiche getan, aber das lag dann ein paar Minuten daneben, aber man kam dann schon zurecht. Und das Ganze wurde dann zum Problem, als dann die ersten Züge zum Beispiel, die Bahnlinien entstanden. Und da gab es halt einen ganz bekannten Fall aus den Staaten, wo, also da gab es dann schon die ersten Zuglinien, aber das waren verschiedene Betreiber, die haben sich auch nicht unbedingt immer abgesprochen mit ihren Uhren. Und es gab ja jetzt auch nicht wie also eine Telefonansage oder eine Atomuhr im Internet, wo man hätte nachschauen können. Also dann sind die losgefahren mit der Zeit, die sie dachten, die korrekt ist. Und dann gab es, an jedem Bahnhof war die Zeit dann auch wieder jeweils ein bisschen anders. Man hatte seine Uhr eingestellt, kam dann aber an und hat vielleicht gesehen, dass die Bahnhofsuhr wieder eine andere Zeit anzeigte, weil die eben lokal eingestellt worden war. Und interessanterweise, wenn man sich Fahrpläne aus dieser Zeit anschaut, sieht man auch, dass die das teilweise sogar aufschreiben und sagen, also wenn sie an dem Bahnhof ankommen, dann müssen sie irgendwie die Uhr 11 Minuten zurückstellen und an dem nächsten Bahnhof wieder 7 Minuten vor und so weiter. Und also in den Staaten zum Beispiel gab es dann irgendwie Situationen, wenn man jetzt wirklich das ganze Land durchquert hätte, dass das 220 verschiedene Zeitzonen sozusagen gewesen wären. Und ja, und dann gab es eben 1853 einen Unfall, wo zwei Züge wirklich frontal zusammengestoßen sind, wo die Schaffner jeweils ein paar Minuten auseinandergelegen hatten. Und ja, da sind 14 Menschen gestorben. Und daraufhin wurde halt, haben die Bahnbetriebe eine nationale Zeit eingerichtet, die sozusagen als Bahnzeit, Railway Time, bekannt wurde. Und das war sozusagen die erste normale Standardzeit, die es gab. Und das haben ganz viele Länder gemacht, also auch Deutschland. Und später ging das dann auch international weiter, weil man eben dann auch anfing, sich mit Handeln, mit Reisen und so weiter zu verketten. Und das musste eben auch absprechbar sein. Das kann man sich ja auch gar nicht vorstellen, wie zum Beispiel ein Flugbetrieb funktionieren würde, wenn man nicht die gleiche Zeit hat oder zumindest die Zeitzonen berechnen kann. Also allein das Chaos, wenn die Sommer- und Winterzeit um 2 Uhr morgens umgestellt wird und alles muss sich kurz anpassen und so weiter. Das wurde also damals dann standardisiert. Und seitdem, also dann hat man halt auch angefangen, sich Uhren zu kaufen, und Uhren erschienen überall auf der Straße und es gab die Normaluhren und die Kirchenuhren und die Uhren auf der Bank und so weiter. Und dann hat sich das irgendwie auch als Idee normalisiert und Wörter wie Pünktlichkeit sind aufgetaucht, oder man hat dann, es fing an, dass man eine Uhr zum Geburtstag oder zur Volljährigkeit bekommen hat, sozusagen, jetzt bist du ein erwachsener Mensch, jetzt hast du diese Verantwortung. Und ich glaube, dass wir oft da gar nicht mehr drüber nachdenken. Und also mir ist das sehr aufgefallen, wir haben zum Beispiel den Film mit Kindern gedreht in der Grundschule, die die Uhr lernen und die dann auch solche Sachen sagen wie, manche Stunden, die kommen mir länger vor als andere, wieso ist das denn? Und die Lehrerin meint, na klar, vielleicht ist es ja, wenn die Stunde, wenn du was Nettes machst und in der Pause bist, vielleicht fühlt sich das dann kürzer an, weil es so schnell vorbei ist und so. Und wo man merkt, dass es wirklich ein Konzept ist, was sie wirklich erstmal richtig schwierig wie eine Art Fremdsprache lernen müssen. Und natürlich ist es nützlich, wie gesagt, man kann sich verabreden, man kann Projekte zusammen machen, aber es ist eben auch was Künstliches. Und wir sagen dann den Kindern ja auch zum Beispiel, also jetzt ist die Pause vorbei und jetzt geht es wieder in den Unterricht und musst du aufhören zu essen. Und vielleicht hat das Kind, vielleicht hat der Magen ja zu einer anderen Zeit Hunger, aber wir halten uns auch mit unseren persönlichen Bedürfnissen halt immer mehr an die Uhr. Es ist eine Funktion unserer Gesellschaft geworden.
Und das ist nun so weit vorangeschritten, dass es ja auch teilweise eben zum Schaden der Gesellschaft ist. Also wenn man da eben nach Japan schaut Oder eben in ja auch viele Großbetriebe, in denen Toilettenzeiten festgelegt werden. Oder eben Menschen sich ja schon selbst geiseln und immer optimieren wollen und sozusagen über ja ihren Schlafrhythmus nachdenken, wie sie den optimieren können, damit sie mehr Wachzeit haben, in der sie produktiv sein können. In dem Film denken Sie auch mit den Menschen, die Sie getroffen haben, darüber nach, wie sich die Kontrolle über die Ressource Zeit zurückgewinnen lässt? Was sind denn da Ansätze, die Sie spannend finden?
Also als erstes, glaube ich, sollten wir erstmal ein Bewusstsein entwickeln, was eigentlich passiert. Ich glaube, das ist so der erste Punkt. Aber es gibt natürlich auch Projekte, die weitergehen, die politischer sind, wie halt zum Beispiel die Arbeiterinnen in der Geflügelfabrik in den Staaten, die jetzt einfach auch demonstrieren, weil das einfach zu weit geht, weil sie eben auch Gesundheitsprobleme deswegen haben und weil das wirklich, sie sehen auch, dass das einfach an die Menschenrechte geht. Und in dem Zusammenhang finde ich auch ein Projekt aus Spanien sehr interessant. Also der Film ist ja eine französisch-spanische Koproduktion. Das ist ein katalanischer Politiker, der auch ganz klar sagt, Freizeit ist auch ein demokratisches Recht, weil wenn ich keine Freizeit habe, weil ich zu lange arbeite oder weil die Arbeitstage sehr lang sind, wie in Spanien, da wird relativ spät aufgehört, dann habe ich ja keine Zeit, mich politisch zu engagieren. Dann kann ich nicht auf Versammlungen gehen, dann kann ich mich nicht treffen oder die Zeitung lesen. Dann bin ich einfach den ganzen Tag mit Arbeit und Familie beschäftigt und dann hat man eben auch eine ganz andere Gesellschaft. Und er ist zum Beispiel jetzt in Spanien eben am Kämpfen, dass einfach, also nicht unbedingt, dass jetzt alle Firmen sofort ganz andere Arbeitsstunden einrichten, aber dass man vielleicht zumindest die Wahl bekommt. Und während der Recherchen war es auch sehr interessant. Wir haben dann im Film so einen Vergleich zwischen Europa, also sehr Frankreich-Deutschland orientiert und dann auf der anderen Seite praktisch Spanien. Und man sieht halt schon, dass da eine große Verschiebung stattfindet und dass sich das lohnt, da nachzudenken, weil man in Deutschland zum Beispiel ja dran gewöhnt ist, dass man vielleicht um 5 oder so fertig ist und dann haben viele Leute einfach noch Hobbys und Interessen. Und in Spanien, da die tagsüber sehr lange Pausen haben, das hat historische Gründe, lange Frühstückspause, bis zu 2 Stunden Mittagspause und so weiter, verschiebt sich das alles sehr nach hinten. Und dadurch gibt es in Spanien wirklich viel, viel weniger zum Beispiel Vereinswesen als in Deutschland. Und wenn man zum Beispiel guckt, wenn ich in Berlin auf die Straße gehe, dann wird gejoggt irgendwie am frühen Abend oder so. Aber in Spanien machen das viele morgens um 6, weil sie nachmittags, abends da gar nicht zu kommen. Und also fand ich alles ganz, ganz interessante Ansätze. Aber da, glaube ich, haben wir halt noch viel Arbeit zu erledigen. Ich glaube, deswegen ist es eben halt auch so besorgniserregend, dass wir immer zuerst an das Geld denken, weil Zeit einfach für die Menschen noch was ganz anderes ist. Wir sind eben keine Maschinen in der Fabrik, die man einfach eintakten kann und dann wieder raustakten und das war's. Also Maschinen können 24 Stunden laufen und wir brauchen mal Freizeit.